Weidmann-Zeil. Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. Ich hoffe, der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch hat tatsächlich sich mit den Wildbratwürsten versucht und auch ganz viel Freude beim Verschmampeln gehabt. In der Folge davor hatten wir schon ein bisschen Wildbrethygiene und dieses Thema möchte ich heute nochmal aufgreifen. Deshalb wird es wieder mal ein bisschen theoretisch. Auf die Ohren und bis gleich, eure Anja. Wildbrethygiene ist ja etwas sehr Wichtiges und wir beschäftigen uns in der heutigen Folge mal so ein bisschen mit den Trichinen und der Fleischuntersuchung. Ein sehr wichtiges Thema dann auch später in der Praxis. Fangen wir mal damit an, welche Wildtiere auf den Befall mit Trichinen, den sogenannten Trichinellen, überhaupt untersucht werden müssen. Grundsätzlich alle fleischfressenden Wildtiere, deren Fleisch wir Menschen essen möchten, das muss untersucht werden. Also da gehört das Wildschwein dazu, die Dachse und aber auch zum Beispiel der Nutria. Es gibt verschiedene Arten von Trichinen. Zum einen den Typ Trichinella spiralis und dann noch zum anderen Trichinella pseudospiralis. Der Trichinella spiralis kapselt sich in der Muskulatur des Wirtstieres ein und das macht die Trichinella pseudospiralis nicht. Deshalb ist sie auch wesentlich schwerer nachzuweisen. Bei uns in Deutschland konnten bei den Wildschweinen Mischinfektionen mit beiden Trichinentypen nachgewiesen werden und die Tiere mit dem Trichinbefall, die keine Krankheitssymptome zeigen, die können trotzdem bei Menschen schwere Erkrankungen, teilweise sogar mit Todesfolge, hervorrufen. Also das ist schon spannend, ne? Dass die Wirtstiere teilweise keine Symptome haben und wir können sogar sterben. Wie infiziert sich denn jetzt das Schwarzwild mit den Trichinen? Im Grunde genommen durch die Aufnahme von trichinösen Beutetieren und Tierkadavern, also ganz besonders die Fuchskadaver sind eine wesentliche Ursache. Und wir Menschen infizieren uns, indem wir das trichinöse Fleisch verzehren, wenn das nicht genügend durchgebraten oder gekocht ist. Und deshalb gibt es bei uns in Deutschland die Trichinuntersuchung für Schwarzwild, Bär, Dachs und Nutria. Das ist schon seit 1937 sogar gesetzlich vorgeschrieben. Aber das müsst ihr nur machen bzw. veranlassen, wenn das Fleisch auch durch Menschen verzehrt werden soll. Spannende Frage ist auch, wie vermehren sich denn die Trichine und breiten sich dann im Körper aus? Wenn wir solche Muskeltrichinen, also die Erstlarven, aufgenommen haben, dann lösen sich die Kapseln im Dünndarm auf. Und dann wachsen quasi die so freigesetzten Larven in der Darmwand nach mehreren Häutungen zu geschlechtsreifen Würmern heran. Die kleineren Männchen, die sterben dann nach der Begattung schnell ab und die Weibchen leben circa noch 4 bis 6 Wochen ungefähr im Darm und gebären dann 1000 bis 1500 Jungtrichinellen, also eine ganz schöne Menge. Diese Jungtrichinellen sind ca. 0,1 mm groß, bohren sich dann durch die Darmwand und kommen so über das Blut- und Lymphsystem in unsere quergestreifte Muskulatur und dort siedeln sie sich dann meistens an dem Übergang zum sehnigen Teil an. Ja, besonders gern machen sie das dann in den gut durchbluteten Muskulaturen wie im Zwerchfellpfeiler, der Zwischenrippenmuskulatur, auch im Kehlkopf, Zungen- oder Augenmuskeln oder auch bei Unterarm- und Unterbeinmuskulaturen bei den Lauftieren. Schon 17 bis 18 Tage nach der Infektion sind die jungen Larven dann schon als langgestreckte Muskeltrichinen ansteckungsfähig. Sie sind dann gewachsen und haben dann eine Größe von 0,8 bis 1 mm Länge und sind dann 0,03 mm dick. Ich weiß nicht, ob das geschulte Auge sie dann sehen könnte. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Nach 4 bis 6 Wochen nach Infektionseintritt rollen sich die Larven dann auf und verkapseln sich. Und diese eingekapselte Trichinenlarve kann über Jahrzehnte infektiös bleiben. Wie lange können die jetzt leben, wenn ich auf der einen Seite sage, die bleiben über Jahrzehnte infektiös? Also eine Inaktivität, dass es eben nicht mehr ansteckend ist, das erreicht man durch Tiefgefrieren bei minus 29 Grad und das aber mindestens 12 Tage lang. Oder wenn ich minus 15 Grad habe, dann 30 Tage. Es erreicht man auch, wenn man das Fleisch erhitzt, über mindestens 75 Grad Celsius, über mindestens 30 Minuten. Wenn ihr aber räuchert oder trocknet oder die Fleischreifung einfach nur macht, dann überleben sie. Na? Das heißt, die Gefahr besteht tatsächlich, ihr habt infiziertes Fleisch und habt vielleicht Appetit auf ein Medium Rare Steak und dann habt ihr sie an der Backe. Tja, welche Krankheitssymptome zeigen sich denn bei uns Menschen? Erstmal muss man mindestens 70 Stück aufgenommen haben. Wenn ich diese Larven aufgenommen habe, kann es dann so zwischen dem 3. und 5. Tag nach der Infektion zu einem sehr schweren Krankheitsgefühl kommen. Das zeigt sich mit Mattigkeit, Schlaflosigkeit. Es können aber auch Schübe mit hohem Fieber kommen, auch Magen-Darm-Symptome wie Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder auch ein starkes Durstgefühl können auftreten. Teilweise kommt es zu punktförmigen Blutungen in der Haut und unter den Nägeln. Und ab dem 9. Tag bis zu 3-4 Wochen treten rheumaähnliche Muskelschmerzen auf, also Heiserkeit, Beschwerden beim Schlucken oder Atmen. Und durch das Eindringen der Larven in die Muskelfasern kann es dann auch zu Gesichtsschwellungen kommen oder Sehstörungen, eine erhöhte Herzfrequenz oder auch generell zu Störungen im Zentralnervensystem. In ganz schweren Verläufen bekommen die Menschen Herzmuskelentzündungen, Lähmungen der Atemmuskulatur oder auch eine Gehirnentzündung und ca. 5% enden tödlich. Also es gibt schon da erhebliche Krankheitssymptome. Allerdings, wenn ich die jetzt hier so lese, bin ich mir nicht sicher, ob dann jeder auch gleich eine Verdachtsdiagnose auf Trichine stellen würde, weil die Wahrscheinlichkeit durch die gesetzlich vorgeschriebene Fleischuntersuchung ist natürlich im Normalfall sehr gering. Ne? Also weiß nicht, ob da jeder Arzt gleich richtig tippen würde. Tja, wie erfolgt denn jetzt die Untersuchung auf die Trichinen? Ich hatte vorhin schon den Zwerchfellpfeiler und auch die Muskulatur im Vorderlauf oder Vorderbein erwähnt, wo sich bei uns dann sozusagen die Larven ansiedeln. Und deshalb werden auch bei den Tieren etwa walnussgroße Fleischproben aus genau diesen Muskulaturen entnommen. Also jeder Zwerchfellpfeiler und dann aus der Muskulatur eines Vorderlaufes. Man spricht ungefähr von 30 Gramm. Wenn jetzt aus Versehen das Zwerchfell entfernt worden ist, dann kann man auch als Ersatzprobe den Rest des Zwerchfellpfeilers an dem Brustorgan nehmen. Den findet ihr im Mittelfeld der Lunge zwischen den Lungenflügeln. Sowie die Zwischenrippenmuskulatur und auch die Zungenmuskulatur kann notfalls genommen werden. Wenn ihr das also entnommen habt, wie verfährt man denn dann am besten mit diesen entnommenen Proben? Die Probe wird dann in ein Probengefäß oder in einen Probenbeutel gelegt und dabei ist es ganz wichtig, auf Hygiene zu achten, also alle Verunreinigungen sind dort wirklich zu vermeiden. Dann muss die Wildmarke sicher am Tierkörper angebracht werden und der Bruchteil der Wildmarke wird dann zusammen mit der Probe in das Probengefäß gelegt, damit auch wirklich eine ganz sichere Zuordnung zum Tierkörper gewährleistet ist. Wenn die Probe nicht sofort zur Untersuchung gebracht werden kann, dann muss er auf jeden Fall kühl gelagert werden. Und die Kennzeichnung des Probenbeutels mit der Nummer der Wildmarke, also auch da sind nochmal Verunreinigungen unbedingt zu vermeiden. Die Proben selber werden ohne Begleitdokument mit fehlerhafter Kennzeichnung oder starken Verunreinigungen oder mit einem unvollständig ausgefüllten Begleitdokument, die werden dann nicht untersucht. Also das heißt, du kannst im Zweifelsfall das komplette Stück nicht verwerten. Deshalb wirklich ganz genau darauf achten, dass das sauber eingepackt ist, dass die Wildmarke sehr gut zu sehen ist und dann wird das sauber abgegeben. Tja, und dann gibt es ja noch einen Wildursprungsschein. Der liegt bei uns zum Beispiel im Revier immer in der Kühlzelle und der muss immer ausgefüllt werden. Den oberen Teil, das macht der Jagdausübungsberechtigte selber. Und der untere Teil wird dann von dem Untersuchungslabor ausgefüllt. Das Original von diesem Schein ist weiß und das verbleibt dann bei dem beauftragten Jagdausübungsberechtigten und muss, das ist wichtig, 2 Jahre lang aufgehoben werden. Dann gibt es eine Durchschrift, die ist grün. Die muss zusammen mit der Probe im Veterinäramt abgegeben werden und dort verbleibt sie auch. Und die zweite Durchschrift, die ist dann gelb, wird dem endgültigen Besitzer des Tieres mitgegeben, weil sie dient dann als Nachweis für die durchgeführte Untersuchung und damit auch für die Unbedenklichkeit des Tieres. Also sprich, der Käufer, der das Fleisch dann vielleicht in seinem Restaurant verwerten möchte oder der Wildhändler, der braucht unbedingt diesen gelben Schein. Tja, die Kosten für die Untersuchung der Fleischprobe, die sind wahrscheinlich in jedem Bundesland anders. Deshalb kann ich dazu jetzt hier keine wirklichen Aussagen machen, außer dass der Antragsteller der Gebühren Schuldner ist. Tja, wenn ich mich sozusagen nicht daran halte und eine Trichinprobe beauftrage, dann gibt es natürlich auch Konsequenzen. Und zwar nach § 28 des Fleischhygienegesetzes wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe bestraft, wer Fleisch, das der Untersuchung auf Trichinen unterliegt, zum Genuss für Menschen zubereitet und in den Verkehr bringt, bevor die vorgeschriebene Untersuchung durchgeführt worden ist. Na, das heißt also auch, selbst wenn du alles wunderbar eingeschickt hast, aber du hast das Ergebnis noch nicht zurück, du kannst das Fleisch noch nicht abgeben. Wie werden denn jetzt diese Fleischproben untersucht? Und zwar nach der Verdauungsmethode, das heißt im Fachbegriff die Digestionsmethode. Da werden die Fleischproben in einem Mixer zerkleinert und dieser Fleischbrei, der kommt dann in ein Gefäß und da kommt noch Pepsin dazu, Wasser und auch Salzsäure und dann wird sozusagen unter einem permanenten Umrühren das Ganze künstlich verdaut. Dann setzt sich nach dem Umfüllen am Boden des Gefäßes eine Masse ab und die wird dann mit dem Trichinoskop, also das ist ein Projektor mit einem aufgesetzten Mikroskop, man kann aber auch ein normales Mikroskop nehmen, das wird dann eben auf das Vorhandensein von den Trichinen untersucht. Was nicht mehr erlaubt ist, ist die Untersuchung nach der alten Quetschmethode, weil sie einfach eine unzureichende Sicherheit gibt, um die Trichinen zu finden. Grundsätzlich darf Trichinen für die Proben beim Wildtier der amtliche Tierarzt entnehmen oder auch ein beauftragter amtlicher Assistent. In Einzelfällen auch kundige Jäger, die von der zuständigen Behörde, also dem Veterinäramt, darin geschult worden sind und mit der Entnahme der Proben betraut worden sind. Der gibt dann sozusagen die Proben an die Untersuchungsstelle. Das kann das Veterinäruntersuchungsamt sein, der Schlachthof oder man eine mit den entsprechenden Gerätschaften ausgestattete oder als amtlicher Tierarzt tätiger Veterinärmediziner. Also du brauchst sozusagen die Erlaubnis Und wenn du dann das negative Untersuchungsergebnis vorliegen hast und keine anderweitigen Bedenken gegen den Verzehr des Wildbrets vorliegen, dann kannst du das Stück Wild weiterverwerten. Also bei uns war es so, im Rahmen der Jagdausbildung kam eine Frau vom Veterinäramt und hat uns einen Abend lang alles zum Thema Trichine erzählt, also das, was ich jetzt auch schon so im Vorfeld erzählt habe, wie entwickelt sich so eine Larve, wo macht die sich dann bei uns im Körper gemütlich, welche Symptome habe ich, also da wurden wir sozusagen informiert. Wir haben das aber alles nur in der Theorie tatsächlich durchgekaut. Es würde mich sehr interessieren, ob das in manchen Bundesländern auch in der Praxis stattfindet. Also ich habe selber, gebe ich zu, noch keine Sau erlegt. Und ein Teil von mir sagt auch, ja, das ist gut so, weil ich muss dann erstmal wieder dran denken. Wo war jetzt nochmal der Zwerchfellpfeiler und gerade Muskulatur und das muss ich noch rausschneiden. Und ja, also ich hoffe sehr, dass wenn ich meine erste Sau strecke, auch jemand in der Nähe ist, der mir dann ein bisschen hilft, weil wir müssen jetzt bei uns auch noch wegen der ASP Blutproben entnehmen. Und das ist ja auch doch eine ganze Menge, an was man da so denken muss. Und wenn man da das erste Mal ein Stück aufbricht, es ist ja immer mit Aufregung verbunden. Also so ein Reh oder ein Stück Rotwild hatte ich jetzt alles schon. Aber ich denke, ihr könnt mir das nachfühlen, weil der eine oder andere ist vielleicht in einer ähnlichen Situation. Aber zurück. Wer hatte diese Untersuchung beim amtlichen Tierarzt anzumelden? Quasi der Revierinhaber als der Verfügungsberechtigte, der mit der Verwertung beauftragte Berufsjäger oder auch ein Jagdaufseher oder eben der das Wild erwerbende Jagdscheininhaber. Auf sonstige Käufer des Wildes, also sozusagen der Gastronom oder der Wildhändler, kann dann der Revierinhaber auch die Anmeldung zur amtlichen Trichinuntersuchung übertragen, wenn er diese hierzu, und das ist wichtig, schriftlich muss er das machen, eben dafür verpflichtet. Und er muss die Trichinenbeschau durch Vorlage von so einem Gebührenzettel auch belegen. Woher weißt du denn aber jetzt, wer für dein Revier der zuständige amtliche Tierarzt oder so eben zuständige ist? Und zwar kann man das bei der Gemeinde oder Stadtverwaltung erfragen oder auch bei der Kreisveterinärbehörde und auch beim nächstgelegenen Schlachthof oder, und das finde ich auch ganz cool, bei jedem Metzger, der noch eine eigene Schlachtung hat. Wobei das natürlich leider immer weniger Fleischer werden. Woran erkennst du denn jetzt als Käufer, ob eine amtliche Untersuchung auf die Trichinen auch ordnungsgemäß durchgeführt wurde? Da musst du darauf achten, da gibt es amtliche Trichinenbeschaustempel und die befinden sich dann an der Innenseite der Keulen, der Innenseite der Bauchlappen, der Innenseiten der Rippenbögen und auf dem Brustbein. Und eine Frage, die auch sehr häufig auftaucht, ist denn die Untersuchung auf Trichinen auch gleichzeitig die amtliche Fleischuntersuchung? Das ist nämlich nicht so, weil die Untersuchung auf die Trichinen ermittelt nur, ob ein dieser Untersuchungspflicht sozusagen unterliegendes Stück Haarwild mit den Trichinen befallen ist oder nicht. Die Fleischuntersuchung geht viel weiter und beurteilt anhand des Wildkörpers und auch anhand der Organe, ob das Wild von einer der Gesundheit des Menschen gefährdenden Krankheit befallen ist. Zusätzlich noch, ob das Wildbrett komische Merkmale aufweist, die die Verzehrfähigkeit halt bedenklich erscheinen lassen. Und im Zweifelsfall wird dann einfach auch nochmal zum Beispiel eine bakteriologische Untersuchung der Organe oder auch des gesamten Wildbretts veranlasst. Wer darf denn jetzt diese amtliche Fleischuntersuchung beim Haarwild durchführen? Also das ist sozusagen nicht die Trichinenuntersuchung. Das darf wieder nur der zur Fleischuntersuchung zugelassene amtliche Tierarzt machen. In Ausnahmefällen kann das auch der unter seiner direkten Aufsicht arbeitende amtliche Fachassistent sein, zum Beispiel in so Wildverarbeitungsbetrieben. Aber diese Frage, war bei uns in Sachsen sehr häufig in den schriftlichen Prüfungen dabei, eben diese Untersuchung bzw. Unterscheidung amtliche Fleischuntersuchung macht der amtlich zugelassene Tierarzt und das andere läuft übers Veterinäramt. Damit so eine amtliche Fleischuntersuchung gemacht werden kann, gibt es natürlich auch Vorbereitungen, die der Jäger oder auch der Wildkäufer beim Wild treffen kann. Und zwar hat er auf die Anforderung des Untersuchers, dann das Wild aus der Decke zu schlagen bzw. abzubalken und bei größeren Stücken auch den Tierkörper dann einschließlich Haupt entlang der Wirbelsäule der Länge nach zu spalten. Außerdem hat er die Zunge, die Speiseröhre, die Lunge und einschließlich Luftröhre und Kehlkopf, die ganzen Organe, Herz, Leber, Milz und Nieren samt Nierenfett sowie alle sonstige verdächtig erscheinende Teile, also zum Beispiel auch Därme, Blase oder Hoden des Stückes zur Untersuchung verfügbar zu halten. Also das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Und das Ganze muss natürlich auch so schnell wie möglich geschehen. Das heißt, spätestens innerhalb von 48 Stunden nach dem Erlegen des Wildes bzw. dessen Inbesitznahme. Bis zur Durchführung der amtlichen Fleischuntersuchung muss natürlich das Wild mit dem kompletten Untersuchungsgut auch in einer Kühlkammer bei ca. 3 Grad Celsius aufbewahrt werden. Deshalb wichtig, je schneller die Anmeldung zur amtlichen Fleischuntersuchung erfolgt, desto günstiger kann natürlich auch das Untersuchungsergebnis ausfallen, weil wenn die zu untersuchenden Organe noch frisch sind, dann lassen sich krankheitsbedingte Veränderungen viel besser beurteilen. Im gegenteiligen Fall wird der amtliche Tierarzt immer eine bakteriologische Untersuchung anordnen und das kann natürlich ein paar Tage dauern und bis dahin ist das Wild tatsächlich beschlagnahmt. Ja, warum macht man diesen ganzen Aufwand eigentlich? Was ist das Ziel einer amtlichen Fleischuntersuchung bei Haar- und Federwild? Diese Untersuchung soll sicherstellen, dass wir als Verbraucher beim Verzehr von Wildbret nicht an einer von Wildtieren auf Menschen übertragbaren Krankheit, einer sogenannten Zoonose, erkranken oder an während der Gewinnung des Wildbrets auf dieses übertragene Erreger infiziert werden. Damit wir Verbraucher tatsächlich nur Wildfleisch erwerben, was nach lebensmittelhygienischen Bedingungen gewonnen würde. Das heißt, es ist frei von Verschmutzungen, es sieht appetitlich aus. Das Tückische bei den Wildtieren und auch bei anderen Tieren ist, dass da quasi Krankheiten übertragen werden können, die beim Menschen oft erst nach Tagen oder Wochen ausbrechen und das dann meist, ja, das ist wie eine Grippe oder eine Angina und dann ist es oft sehr langwierig. Es gibt auch Bundesländer, wo Fleischuntersuchungen tatsächlich auch in Bezug auf Radioaktivität gemacht werden, zum Beispiel in Baden-Württemberg, im südlichen Thüringen und auch Bayern. Da wird tatsächlich das Wildbret auf Radio Cäsium-137 untersucht. Auch hier ist wieder hauptsächlich das Schwarzwild betroffen. Und die Radioaktivität wird dann über die Äsung aufgenommen. Und natürlich die Schwarzkittel, die essen total gerne Pilze, Maronenröhrlinge, Hirschtrüffel, die auch bis zu 15 cm unter der Erde wachsen. Und die sind halt leider immer noch sehr cäsiumbelastet. Dadurch, dass sich Reh und Rotwild ganz anders ernähren, sind sie im Grunde ja nahezu unbelastet. Die Untersuchung erfolgt hier bei fettfreiem Muskelfleisch und der Cäsium-Grenzwert darf 600, ja, wie spricht man das jetzt aus? Das ist jetzt eine gute Frage. Barell? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Cäsium-Grenzwert darf jedenfalls 600, schieß mich tot, pro Kilo nicht überschreiten. Und wenn dieser Grenzwert überschritten wird, dann muss das Fleisch tatsächlich vernichtet werden und der Jäger bekommt dann eine Ausgleichszahlung vom Bundesverwaltungsamt. Puh, das war jetzt wieder jede Menge Theorie für eure Ohren und vielleicht muss man sich so eine Folge tatsächlich auch öfter anhören. Hinterher merke ich dann immer, dass ich wahrscheinlich ein bisschen zu schnell gesprochen habe. Gebt mir da gerne Feedback, wenn solche Theoriefolgen etwas langsamer folgen müssen, damit die in den Kopf hineingehen. In diesem Sinne haben wir das Ziel der heutigen Folge erreicht. Ihr habt wieder etwas mehr über Wildbretthygiene in Bezug auf die Trichinschau und die Fleischuntersuchung gehört. Horrido und bis zum nächsten Mal. Eure Anja. Noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Anchor oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horrido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.